Am Dienstag, am Nachmittag, ist immer eine feste Gebetszeit hier im Gib Jesus Raum oben. Einmal vom 5 bis um 7. Und wir versuchen immer wieder auch, anstatt dass wir gerade mit unseren Gebetsanliegen, die wir haben, Gott bestürmen, versuchen wir zu sagen: Jesus, was hast denn du auf dem Herz? Für was sollen wir beten? Und dann kommen verschiedene Sachen zusammen. Der Dienstag unter anderem wirklich für die Gemeinde beten und auch für die Zukunft von uns als Gemeinde. Wie geht alles weiter und so. Und dann hat Lucia eine gute Idee gehabt. Sie hat gesagt, komm, wir tun einfach eine Zeit lang in Sprachen beten über die Gemeinde. Das lässt sich vielleicht als für das eine oder andere Witz eigenartig an und so. Aber wir haben da schon sehr gute Erfahrungen gemacht, auch schon in Seelsorge, dass dann dort manchmal wirklich etwas passiert. Und dann, wenn ihr das auch schon gemacht habt, in einer Gruppe Sprachen betet, irgendwann ebbt es ein bisschen ab, oder? Und dann merkt man, jetzt ist dann fertig. Und dann habe ich ganz fest aufs Herz bekommen, macht euch auf und schaut auf. Und speziell war es, das war nicht einfach nur da oben, so, aha, ja, sondern es war wirklich emotional einfach gefüllt. Und ich glaube, dass das wirklich ein Wort ist für uns als Gemeinde, als Vineyard Herisau. Ein Wort für heute, von Jesus sagt, hey, macht euch auf und schaut auf. Ich möchte einsteigen mit einer Geschichte aus der Apostelgeschichte. Habt ihr gewusst, dass etwa knapp ein Drittel von der ganzen Apostelgeschichte geht nur um die Verhaftung von Paulus, unzählige Verhöre, Mordkomplott und dann geht es schlussendlich darum, dass er bis nach Rom muss vor den Kaiser und dort verhört wird und natürlich auch die Gelegenheit, das Evangelium von Jesus zu verkünden. Und das war eine lange Reise mit einem Schiff, verschiedene Schiffe sogar. Da hat es 240 Leute sind auf dem Schiff gewesen, wenn er mitgefahren ist, dann ein Hauptmann und ein paar Soldaten und außer dem Paulus noch ein paar andere Gefangene. Und es war schon spät im Jahr gewesen, wo die Schifffahrt irgendwie schon gefährlich geworden ist und sie sind zu der Insel Kreta gekommen und in einen Hafen eingelaufen, der sich aber nicht besonders geeignet hat zum Überwintern. Und ich steige ein hier beim Kapitel 27, Vers 9 und ich zeige euch noch ein entsprechendes Bild dazu. Also es ist viel Zeit verstrichen, seit sie losgefahren sind und die ganze Weiterfahrt war mit hohen Risiken behaftet gewesen. Und der Paulus warnt nach einer Besatzung und sagt, hey, Mann, ich sehe grosse Gefahr auf euch zukommen. Wenn ihr jetzt die Reise fortsetzt, riskiert ihr nicht nur den Verlust von der Ladung und vom Schiff, sondern ihr setzt auch euer eigenes Leben aufs Spiel. Aber der Hauptmann, und das ist irgendwie noch verständlich, er hat dem Stürmer und dem Schiffseigner mehr vertraut wie dem Paulus hier aus Israel. Ein Theologe, überhaupt keine Ahnung von Schifffahren und so. Und weil der Hafen sich wirklich nicht so geeignet hat zum Überwintern, haben sie auch weiterfahren. Und da ist ein leichter Südwind aufgekommen, ein guter Wind auch zum Weitersegeln. Und die Leute, 10 Leute haben gefunden, hey, das ist ihr schlechtes Zeichen und sie haben sich auf den Weg gemacht. Und als sie will, so die Kreta, der Insel am Ufer nachfahren, kommt plötzlich ein Sturm von den Bergen oben runter. Das heisst, der gefürchtete Nordoststurm, also etwas, was man kennt hat, Seefahrer haben das gekannt. Das Schiff ist mitgerissen worden und alle Versuche, das Schiff zu drehen und gegen den Wind zu segeln, haben fehlgeschlagen. Sie haben den Kurs nicht mehr behalten und haben das Schiff müssen dem Sturm preisgeben. Also das heisst, sie sind komplett ausgeliefert gewesen, sie mussten sich treiben lassen. Dann haben sie versucht, das Beiboot aufs Schiff zu holen. Das war so das Schiff, das man hinter dem Schlepptau mitgezogen hat. Das hat man manchmal gebraucht, wenn man an eine Küste gefahren ist und die nicht so tiefes Wasser gehabt hat, konnte man auf dem grossen Schiff mit dem kleinen Schiff auf die Insel gehen. Sie haben das an Bord geholt, zum Sichern. Haben sie sonst noch Schutzvorkehrungen gemacht. Sie haben zum Beispiel um den Schiffsrumpf um ein riesen Tau da, damit das Schiff nicht auseinanderbricht. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was das für ein Sturm war, dass die Leute Angst haben, das Schiff bricht auseinander wegen diesen ganzen Wellenbrechern und so. Dann haben sie hinten auch noch einen Anker rausgeworfen, so einen Schleppanker, um das Schiff ein bisschen verlangsamen, weil sie auch Schiss hatten, dass sie irgendwo auf Sandbank auffahren, wo sie gewusst haben, die sind in der Nähe. Und dann heisst, der Sturm ist unvermindert weitergegangen, dass sie am nächsten Tag einen Teil von der Ladung über Bord geworfen haben und nochmal einen Tag später die Schiffsausrüstung. Also eigentlich alles das, was sie gebraucht haben, um das Schiff zu führen. Dann heisst, sie haben tagelang die Sonne nicht gesehen und keine Sterne in der Nacht. Sie haben keinerlei Orientierung gehabt und der Sturm hat unvermindert weitergetobt. Und sie haben so praktisch jede Hoffnung auf Rettung verloren. Und sie hat auch niemand mehr essen können. Also sie sind auch geschwächt gewesen. Und dann kommt wieder ein Auftritt von Paulus. Und er stoppt die Mannschaft und sagt, hey, ihr Mann, es wäre nicht schlecht gewesen, ihr hättet auf mich gehört. Und nicht mehr sollen weiterfahren. Dann wäre zuerst gar nicht in die Gefahr geraten. Und aller Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken, denn kein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff geht verloren. Das ist ja spannend, woher weiss denn der da? Und nachher sagt er es ihnen, warum? Er sagt, ja, letzte Nacht ist ein Engel von Gott, von dem Gott, den ich höre und von dem Gott, den ich diene, ist ein Engel zu mir gekommen und hat gesagt, Paulus, du musst keine Angst haben. Gott hat bestimmt, dass du musst vor dem Kaiser erscheinen und wegen dir werden alle anderen, die noch auf dem Schiff sind, auch gerettet werden. Also die über 200 Leute. Du musst vor dem Kaiser erscheinen. Und darum werde ich allen das Leben schenken. Und er hat gesagt, also Leute, fasset Mut, vertraut Gott. Und ich bin überzeugt, dass das, was der Engel mir gesagt hat, dass das wirklich auch eintrifft. Wir werden, so hat Gott das bestimmt, vor einer Insel stranden. Also er hat auch sehr prophetisch geredet in dieser Zeit. Ganz spannend. Sie sind 2 Wochen lang im Meer ausgeliefert gewesen. Ich glaube, da können wir uns keine Vorstellung davon machen. Wir sind ja Binnenländer, gell? 2 Wochen orientierungslos, hilflos auf dem Meer. Und dann haben die Leute um Mitternacht herum gemerkt, dass sie wahrscheinlich irgendwo auf eine Küste zufahren, haben das Lot runtergelassen, haben das Lot wieder runtergelassen, haben gemerkt, das Meer ist immer weniger tief. Dann haben sie hinten nochmal 4 Anker rausgeworfen, sogenannte Schleppanker, um das Schiff verlangsamen. Und dann haben die einen noch probiert, ihre Verzweiflung das Schiff zu verlassen, zu fliehen. Seeleute, die haben dann heimlich das Beiboot wieder ins Wasser lassen. Und dann hat der Paulus auch wieder interveniert und hat gesagt, zum Hauptmann gesagt, wenn die das schaffen zu gehen, werden wir alle verloren gehen. Dann haben die Soldaten das Tau vom Schiff durchgeschnitten und das ist einfach davontrieben. Alle haben sich dann auch gesehen, dass es morgen wird. Und er hat ihnen Mut gemacht und gesagt, hey, jetzt ist die Zeit, dass ihr unbedingt etwas essen müsst, ihr braucht das. Ihr seid jetzt total angespannt gewesen, lange Zeit, ihr seid in einer grossen Ungewissheit gewesen und habt kaum anständig gegessen, darum essen die jetzt. Und die haben den Rat wirklich ernst genommen und haben am folgenden Tag dann noch den ganzen Rest von der Weizenladung, die sie hatten, auch noch über Bord geworfen. Und er hat ihnen gesagt, keinem von euch wird das Haar verloren gehen, der Paulus. 276 Leute. Und dann geht dann die Geschichte weiter. Es ist wirklich so, das Schiff ist dann aufgefahren, auf einer Küste, in eine Sandbank rein und die Wellen, die sind so stark gewesen, die haben wirklich das Heck zerschlagen und sie sind auf spezielle Art und Weise eigentlich alle gerettet worden. Also, nicht ganz so tragisch wie diese Geschichte, aber doch auch heftig ist unser Weltboot in den Corona-Sturm hineingeraten. Und ich habe gerade gestern wieder gelesen, dass in Spanien gibt es in der Zwischenzeit 27'000 Tote. Und ihr kennt vielleicht das Spannungsfeld auch von bei uns ist es ruhig, bei uns passiert fast nichts, in anderen Ländern ist das ganz anders. Gell? Wir haben schon Mühe, jetzt wieder Distanz einzuhalten, nicht die Hände zu gehen. All die ganzen einfachen Sachen fallen uns schwer, wenn wir das Gefühl haben, was ist eine Art los und so. Und gleich das andere ist auch eine Realität. Und ich habe diese Woche auch Chris Heller angetroffen, die war eine Weile bei uns in der Gemeinde gewesen. Die einen von euch kennen sie sicher noch. Und sie hat mir erzählt, dass eine Kollegin von ihr jetzt auch dem gestorben ist, auch eine ältere Frau, die hat in einem Chor mitgesungen. Da kommt eine infizierte Person in den Chor, singt mit, 4 sind nachher angesteckt, ihre Kollegin stirbt. Und so werdet ihr vielleicht auch zwischendrin wieder auch mit dieser Realität konfrontiert. Und man merkt, es ist nicht wirklich vorbei. Und der Sturm, der hat auch unsere Aufmerksamkeit gefangen genommen. Wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich. Aber unsere Aufmerksamkeit, unsere Ohren, unsere Augen. Seit Monaten dauert das jetzt an und das Ende ist nicht absehbar. Auch nicht mit einer Impfung. Wir haben letztes Jahr als Pastor, wo wir uns getroffen haben, über das geredet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie so ein Bauch und dann denkst du vielleicht auch, ja, wenn die Impfung kommt, dann löst sich es vielleicht. Und ich merke, ganz viele Menschen rechnen mit dem. Solange das nicht eine Zwangsimpfung ist, werden wir die ganzen Regeln, die wir jetzt haben, einfach beibehalten. Keine Ahnung, wie lange. Also es wird uns noch lange beschäftigen. Und dann hat uns auch Theorien beschäftigt. Gell? Es geht dann los, woher kommt das? Und die ganzen Verschwörungstheorien. Und ich muss euch sagen, ich glaube an Verschwörungen. Ich glaube auch an Jesus. Aber ich glaube an Verschwörungen. Und wir sind weise, wenn wir nicht alles kategorisch einfach von der Hand weisen, was der quer daherkommt, gegen den Mainstream. Vielleicht erinnert ihr euch an Edward Joseph Snowden. 2013, er war ein Whistleblower, ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter, hat er Enthüllungen gebracht und Einblick gegeben in ein Ausmaß von weltweiter Überwachung und Spionagetechnik der Geheimdienste, vor allem in den USA und in England. Wer mag sich an das erinnern? Ich habe kürzlich seine Biografie gelesen. Das ist etwas vom Krassesten überhaupt. Du wirst verleumdet, du wirst verleugnet, du musst schauen, dass du nicht verhaftet wirst, nur weil du Tore ins Licht bringst. Eine extreme Verschwörung. Und das ist unsere Welt, das ist unser System. Wir leben in einer gefallenen Welt. Darum, wenn ich sage, ich glaube an Verschwörungen, ich würde jetzt nicht sagen, das oder jenes ist eine Verschwörung, aber es verwundert mich überhaupt nicht, wenn es Verschwörungen gibt. Es ist einfach schwierig, dann herauszufinden, welche ist eine und welche nicht. Aber Leute, die jetzt aufstehen und vielleicht gegen das Corona reden, dass man die kategorisch abschießt, das ist eigentlich etwas Typisches. Ja, es hat unsere Aufmerksamkeit gefordert. Wir müssen uns plötzlich mit Sicherheit beschäftigen, oder? Hände desinfizieren und das ganze Zeug. An vielen Orten ist alles zum Stillstand gekommen. Kein Gottesdienst und der Spruch, bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause. In der Migros kommt immer so alle halbe Stunde, hat mir Lucia gesagt, ein Message, dass man Abstand halten soll. Da muss kein Mensch mit zu. Da muss kein Mensch mit zu. Kein Gottesdienst, Isolation, keine Glaubensstärkung durch Gemeinschaft. Und das Ganze, das hat schon auch das Zeug, uns irgendwie vom Kurs abzubringen. Nicht alle gleich, aber es hat wirklich das Zeug, dass unsere Aufmerksamkeit auf völlig andere Sachen gerichtet wird. Und sie nimmt uns auch viel Freiheit. Dir hat es heute Freiheit genommen, nicht die können ansitzen, wo du sonst sitzt. Es nimmt uns die Freiheit, mindestens heute noch, dass wir nachher beim Worship sitzen. Und ich weiss, für die einen von euch ist das schon einengend, oder? Und es rebelliert ein bisschen. Das ist nicht wahnsinnig schlimm. Aber das Gute ist, keine äußere Freiheit kann uns unsere innere Freiheit rauben. Die Freiheit, die Jesus uns gibt. Dortige Sachen können uns nicht brechen innerlich. Wir werden nicht verfolgt, wir werden ja nicht einmal eingesperrt. Und es gibt so eine Passage im 1. Korintherbrief, wo man diesbezüglich schon ein paar Mal durch den Kopf ist. Dort redet Paulus darüber, etwas über Sklaven. Und das ist ja vielleicht für uns ein ganz eigenartiges Thema. Also es geht ja um Korinth, es ist ein Brief an Christen in Korinth. Und es ist damals nicht nur in Korinth, sondern überall auch üblich gewesen, dass man Sklaven hat. Und dann sagt er etwas ganz Verrücktes und er sagt, hey, wenn du Sklave bist und dann Jesus annimmst, dann versuch nicht frei zu werden. Hä? Wenn du Sklave bist und Jesus annimmst, wenn dich im Stand von der Sklaverei die Berufung von Jesus erreicht, probier nicht frei zu werden. Hätte er nicht ganz anders müssen predigen? Und dann hat er gesagt, hey, ihr seid vielleicht noch Sklaven, aber ihr seid innerlich frei. Und wenn Sklaven, sind ihr jetzt vielleicht Sklaven von Jesus. Ob du frei bist oder nicht, spielt letztendlich keine Rolle. Denn wenn du ein Sklave warst, als du in die Gemeinschaft mit dem Herrn berufen wurdest, bist du jetzt durch Christus ein freier Mensch. Und das ist ein guter Gradmesser. Lucia, meine Frau, hat gesagt, ihr fällt es extrem schwer, bei der Anbetung nicht können stehen, weil das für sie ein starker Ausdruck ist, eine Achtung von Jesus, eine Respekterzeugung, eine Bezeugung. Und so gibt es vielleicht andere Sachen, die euch schwerfallen. Und wir merken sofort, wie schnell, dass wir uns auch innerlich eingegangen fühlen, weil äußerlich eng wird. Und ich glaube, da haben wir als Christen eine unwahrscheinliche Chance zu merken, nein, was mit all denen, die verfolgt und eingesperrt werden. Ein Paulus im Gefängnis, nachdem er gerade 39 Schläge bekommen hat und ins Gefängnis geworfen wird, kann er dort einen Worship machen. Ich glaube, kein Gefängnis kann uns wirklich gefangen nehmen, weil wir innerlich frei sind durch Jesus. Und da gibt es in der Geschichte wunderbare Beispiele, genau zu dem. Also genau so, wie die Schiffsmannschaft versucht hat, ihr Schiff zu sichern mit Tau und Anker, so haben wir versucht, unser Weltschiff zu sichern, damit wir nicht untergehen, dass es nicht auseinanderbricht. Und trotzdem sind ganz viele kleine Unternehmen einfach zugegangen. Konkurs, Bankrott, arbeitslos. Viele ältere Menschen sind gestorben und werden noch sterben. Und wir haben viele Massnahmen getroffen. Wir haben zwar nicht die Schiffsausrüstung über Bord geworfen, aber was haben wir gemacht? Wir haben Milliarden von Franken, Dollar und Euro, sag jetzt mal bildhaft, über Bord geworfen, um unser Schiff zu retten. Schulden, die nie irgendjemand zurückzahlen kann. Und all diese Sachen, Situationen und Umstände, die haben viel vom Kurs, vom Wesentlichen probiert abzubringen, dass wir unsere Aufmerksamkeit einfach anderen Sachen schenken. Plötzlich bist du vielleicht in deinem Umfeld drin und du siehst nur noch das um dich herum, oder? All das, was du machen sollst und was nicht mehr geht und du nicht mehr darfst. Und dort drin, und wir haben uns dem einfach auch nicht entziehen können, obwohl wir an Jesus glauben, wir haben uns vielem nicht einfach entziehen können, wir haben uns einfach rausnehmen können, wir haben nicht einfach auf eine Insel können. Wir sind genauso konfrontiert, aber ich glaube, wir gehen anders mit dem um. Und dort drin kommt die Aufforderung von Jesus und die Einladung, wo er sagt, hey, macht euch auf, schaut auf. Macht euch auf. Nehmt wieder Kurs auf. Schaut nicht mehr nur auf das, was um euch herum ist, sondern auch schaut wieder nach vorne. Schaut auf, erhebt euren Blick, schaut auf mich. Und ich habe das 2-3 Mal eindrücklich erlebt, wie das passieren kann. Alle von euch, die gehen wandern, haben das vielleicht auch schon erlebt. Es ist so, wenn du gehst wandern und es relativ steil ist, dann bist du mit dem Blick viel auf dem Boden. Wer kennt das? Man läuft so, oder? Und mir ist so 2-3 Mal passiert, du läufst so und plötzlich ist da kein Weg mehr. Und dann schaust du auf oder schaust vielleicht zurück und merkst, der Weg hat schon lange irgendwann mal abgebogen. Und ich habe gemerkt, aha, wenn ich ab und zu vorne schaue, sehe ich, ob sich da der Weg scheidet oder nicht. Aber wenn ich einfach nur auf den Boden fixiert bin, dann bin ich plötzlich auf einem Holzweg. Und das genau Gleiche kann uns passieren, wenn wir vergessen, aufzuschauen, wenn wir vergessen, vorne zu schauen, wenn wir vergessen, auf Jesus zu schauen. Also das Wort, macht euch auf und schaut auf, ich glaube, das ist ein Wort für uns als ganze Gemeinde. Jedes von uns steht anders dort rein. Vielleicht hast du gar nicht einen Kursverlust gehabt. Vielleicht bist du zielstrebig und fokussiert dort innen unterwegs gewesen. Und ich glaube, wir stehen da an ganz verschiedenen Orten. Also es geht nicht um den Einzelnen. Wir gehen mit dem Sturm verschieden um. Und ich glaube, das, was im Hebräer 12,12 ist, was ich zu Anfang gelesen habe, dass das auch zu dieser Einladung gehört von Jesus, wenn es heisst, darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie, oder man könnte vielleicht auch sagen, eure zitternden Herzen, und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Und die Frage ist dann, ja, was ist denn die richtige Richtung? Was ist denn die richtige Richtung? Wo ist überhaupt vorne? Schaut nach vorne. Wir als Gemeinde, wir haben vor 10 Jahren mal etwas formuliert und dann mit diesen Kärtchen zu tun, die wir auf euren Stuhl gefunden haben. Das haben wir mal als unsere Richtung formuliert und ich möchte euch dort noch mal ein bisschen mit reinnehmen. Wir haben das ein bisschen formuliert als Up, In und Out. ab, da geht es um Beziehung zu Gott, in, da geht es um Beziehung miteinander und out, da geht es um Beziehung zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen und mit all den Leuten, die wir jetzt zu tun haben. Zum Ab, ich glaube, das ist ein Thema, das gehört mir in unserer Gemeinde immer wieder und das ist auch richtig, das ist total elementar, das ist meine Beziehung zu Jesus. Wie gestaltet sich meine Beziehung zu Jesus? Und wir haben das so formuliert, wir haben gesagt, hey, wir suchen Gott in einer arbeitenden Haltung und erfahren seine verändernde Kraft in unserem Leben. Das ist so ein Statement zum Thema Ab. Und Manuela Kaufmann, sie hat ja draußen im Gang, ist sie für die drei Bilder verantwortlich. Sie hat das mit Bibelvers dann auch aufgenommen. Das war ihre Idee gewesen. Ich finde das total cool. Aus der ersten Chronik heraus, das heißt, sucht den Herrn und seine Macht, sucht seine Gegenwart alle Zeit. Ich glaube, das ist ein Aufruf und eine Aufgabe von uns in dieser Zeit, genauso wie der Saul auf dem Schiff hat können ermutigen und prophetisch Sachen weitergeben und das Schicksal von 250 Leuten prägen. Die Frage ist wirklich, schaffen wir es immer wieder so, connected sein mit Gott, dass wir von ihm hören und etwas weitergeben können? Also die Beziehung die ist entscheidend. Und mir ist auch ein Lied gekommen, das uns im Psalm 121, 1-2, was heißt, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Und dann geht er sich gerade selber die Antwort und sagt, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Zum ihn möchte ich nicht zu viel sagen. Meine letzten zwei Predigen sind auch um das gegangen. Okay, Miriam, du könntest auch ins Räumchen hinten, stört ein bisschen. Sorry, im Räumchen hinten mit den Boxen, ist gut. Die letzten zwei Predigen ist mir das wirklich wichtig gewesen, nachdem wir uns einfach so lange nicht mehr gesehen haben. Wie wichtig das Gemeinschaft ist und vielleicht hast du das auch gemerkt, dass in der Zeit, wo es nicht mehr so möglich war, wie du dir das gewünscht hättest. Mich jetzt auch erstaunt, dass der eine oder andere gesagt hat, hey, ich habe in dieser Zeit habe ich praktisch zu niemandem Kontakt gehabt von der Gemeinde. Da hat mich beschäftigt, da habe ich gedacht, hey, wie funktioniert unsere Gemeinschaft? Sind wir so mit uns selber beschäftigt gewesen? Und zum Letzten, zum Out, dort haben wir gesagt, wir wollen dienen. Wir wollen nicht herrschen, wir wollen nicht die Leute über den Tisch ziehen, wir wollen dienen. Und so wollen wir dienen unter der Leitung vom Heiligen Geist. Wie der Paulus, wir wollen uns inspirieren lassen. Wir wollen schauen, was haben die Menschen für Bedürfnisse und wie wird Gott diesen Bedürfnissen durch uns begegnen. Und zwar, damit sie ganzheitliche Heilige erfahren und Nachfolger von Jesus werden. Das ist das Ziel. Und sie hätten da den Vers aus der Apostelgeschichte 1,8 genommen, ganz ein berühmtes Wort. Das heißt, ihr werdet Kraft vom Heiligen Geist bekommen, ihr werdet meine Zeugen sein. Gott ist es so wichtig gewesen, dass der Paulus nach Rom kommt vor den Kaiser, dass er die ganze Schiffsmannschaft gerettet hat. Gut, man könnte sich überlegen, hätte er die nicht so mögen? Das weiß ich auch nicht. Das sind immer noch eigenartige Umstände und so. Aber der Paulus ist ihm wichtig gewesen, und es ist ihm wichtig, dass er vor dem Kaiser ein Zeugnis geben vom Evangelium. Und so denke ich, eine von unseren Aufgaben ist wirklich, dass auf dem Weltschiff, wo im Sturm ist, dass wir Orientierung können bringen. Und dass wir uns dem auch bewusst sind. Hey, wir haben so eine hohe Berufung. Wir alle, jedes von uns. Dass Gott mit dir rechnet, das ist gleich, wie du dich fühlst und gleich, wo du stehst und gleich, wo du herkommst. Gott rechnet mit jedem von uns, dass wir in unserem Umfeld ihnen Ermutigung bringen, dass wir den Menschen Gebet anbieten, dass wir Sachen weitergeben, die wir von Gott bekommen. Und spannend war noch, vielleicht mögt ihr euch erinnern, wir haben eigentlich jetzt im vergangenen Mai einen Kirchentag geplant, Appenzeller Kirchentag. Und das Thema dort war himmelweit. Und wir sind letzte Woche wieder zusammengekommen. Wir konnten ja das Jahr nicht machen. Können. Und die Frage war, machen wir im 21. oder im 22. Und was ist mit dem Slogan himmelweit? Können wir das noch aufnehmen? Und dann haben wir das Gefühl, hey, eigentlich hätten wir genau eine Stimme, auch den Menschen können sagen, hey, das Leben auf der Erde ist nicht das Letzte. Es gibt ewiges Leben. Es gibt Leben über den Sturm raus. Und da haben wir wirklich eine Botschaft. Also helfen wir den Menschen, über das irdische Leben rauszuschauen, auch aufs ewige Leben. Sagen, schau mal dort am Horizont. Macht euch auf und schaut auf. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Bereich, wo du denkst, okay, ja, das stimmt, ich habe da schon so einen Bereich, wo ich den Kurs verloren habe, wo ich die Orientierung verloren habe. Ich habe viel zu fest auf den Boden geschaut, ich habe viel zu fest auf die Medien gehört. Und das ist eine Einladung von Jesus. Es ist nicht, hey, mach nochmal etwas vorwärts und schau mal vorne, schau mal rauf. Es ist eine Einladung, es ist eine Aufforderung. Man sagt, hey, komm, du Mann und du Frau, wir packen es wieder ganz neu. Wir fokussieren uns wieder, auch als Gemeinde. Und da sind ihr alle ganz herzlich eingeladen und ich kann mich überhaupt nicht dort draus nehmen. Ich sehe mich komplett auch dort rein. Es gibt auch Sachen, wo ich finde, hey, Josef, jetzt solltest du einfach deine Knie wieder stärken und dein zittrige Herz wieder festzumachen. Komm, lass uns einen Moment einfach still werden. Gelegenheit, dass du einfach kurz vielleicht mit Jesus über das kannst reden.